SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Mit dem Autor Klaus Teweleit reisen wir heute übers Meer und lernen, wie dort die Erfindung des Vokalalphabets die menschliche Kommunikation revolutioniert hat. Außerdem schauen wir uns das Phänomen TikTok an, oder besser gesagt das Phänomen BookTok. Denn Bücher sind überraschenderweise ganz erfolgreich auf der Videoschnipselplattform für Teenies. Auch dank Bookfluencerin wie Tabea Joana.
Es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich das so realisiert habe. Tatsächlich erst dadurch, dass ich dann irgendwie in meinen Kommentaren mal sowas gelesen habe wie: Tabea, durch dich habe ich wieder angefangen zu lesen, oder durch dich hat meine Tochter angefangen zu lesen. Das freut mich dann mega, aber es war mir vorher nicht so bewusst. Also ich dachte vorher einfach, ja, ich zeige den Menschen mal, was ich diesen Monat gelesen habe. Vielleicht interessiert sie, vielleicht auch nicht.
Sagt die deutsche BookTokerin Tabea Joana. Inzwischen hat sie 200.000 Follower. Um BookTok geht es gleich hier im SWR 2 Lesenswert Magazin, aber erstmal reisen wir nach Norwegen. Dort entsteht die großartige Future Library, die bis zum Jahr 2114 noch geheime Manuskripte internationaler Autorinnen und Autoren versammelt. In diesem Jahr durfte die deutsche Autorin Judith Schalansky in einer feierlichen Zeremonie mitten im norwegischen Fichtenwald ihr Skript übergeben. Darüber sprechen wir nach dieser Musik von Stacey Kent aus dem Album Breakfast on the Morning Tram.
There's everything you'd want to eat. You can take a feast back to your seat. Whatever you can fit onto your tray. And the mist on the windows will start to fade as the sun climbs higher in the sky. And you can sit back with your cafe au lait while outside the waking city flatters by.
In Norwegen entsteht gerade eine ganz besondere Zeitkapsel. Die Future Library, die Zukunftsbibliothek, nimmt ihren Namen ganz ernst. Sie wird aus 100 exklusiv verfassten Büchern von berühmten Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt bestehen. Diese Bücher bleiben allerdings bis zum Jahr 2114 geheim und unter Verschluss in einem Raum der neuen modernen Deichmann-Bibliothek in Oslo. In diesem Jahr hatte neben dem vietnamesisch-US-amerikanischen Schriftsteller Ocean Vuong eine deutsche Autorin die Ehre, einen Text zur Future Library beizusteuern. Die 1980 in Greifswald geborene Autorin und Buchgestalterin Judith Schalansky. Bekannt wurde Schalansky mit ihrem bei Mare erschienenen Atlas der abgelegenen Inseln und mit ihrem Bildungsroman Der Hals der Giraffe. Außerdem gibt sie bei Mattes und Seitz die wunderschöne Reihe Naturkunden heraus. Am vergangenen Wochenende war feierliche Übergabe in einem Waldstück bei Oslo und ich hatte Gelegenheit, mit dabei zu sein und mit Judith Schalansky über das Projekt zu sprechen. Judith Schalansky, wir haben uns am Sonntagmorgen schon im Wald bei Oslo getroffen und das Ganze hatte was von einer großen Prozession mit vielen Pilgern. Wie haben Sie das heute Morgen erlebt?
Ja, ganz ähnlich. Und ich glaube, diesen doch sehr spirituellen Aspekt, der ist wirklich wichtig für dieses Projekt und den konnten wir wunderbar erleben. Es war wirklich eine Prozession, eine Schlange von Menschen, die aber gar nicht so andächtig, sondern einfach freudvoll in den Wald gegangen sind. Es ist ein Spaziergang von etwa einer halben Stunde und dann, das war besonders schön zu sehen, es war eigentlich eine Art Naturbühne, wo wir uns dann versammelt haben und die Zeremonie abgehalten haben, weil das Gelände mit dem Future Library Fichten ist etwas abschüssig und bildet tatsächlich so etwas wie ein natürliches Auditorium.
Dort im Wald, wo wir waren, da befinden sich 1000 Fichtensetzlinge, gepflanzt von der schottischen Künstlerin Katie Patterson, die dieses Projekt initiiert hat. Diese Bäume werden im Jahr 2114 gefällt und zu Papier verarbeitet und auf dieses Papier sollen dann die Texte der Future Library gedruckt werden. Haben Sie eine Idee, warum sich Katie Patterson ausgerechnet für Fichten entschieden hat?
Naja, Fichten sind tatsächlich die Brotbäume. Die Brotbäume zum Beispiel der deutschen Forstwirtschaft. Das sind forstwirtschaftlich genutzte Bäume. Das finde ich ehrlich gesagt besonders interessant, weil wir kennen, glaube ich, viele Arten von Baumverehrung, Baumriten, bei denen es dann irgendwie vor allem um alte Eichen geht, um Linden ganz stark und jetzt im Mai natürlich vor allem um die Birke. Aber soweit ich weiß, waren Fichten noch nie das Zentrum eines neuen Kultes oder eines Kultes überhaupt. Und das finde ich das Besondere, weil diese armen Fichten, ich meine, die sind vielfach gescholten, vor allem in der deutschen monokulturell orientierten Forstwirtschaft, weil sie eben tatsächlich die Brotbäume sind, die man angepflanzt hat, möglichst soldatisch eigentlich in der Monokultur. Also sie sind eigentlich die Bäume, die für schnelles Wachstum und leider damit auch für Profit stehen. Und damit tut man ihnen natürlich ein bisschen Unrecht, weil die armen Bäume können nichts dafür. Und darüber hinaus sind dies Bäume, die eigentlich aus den Bergen stammen, also die gar nicht tiefe Wurzeln haben, was sie eben tatsächlich für die deutschen Wäldereien gar nicht so gut geeignet erscheinen lassen und weswegen sie tatsächlich total unter Stress sind. Also in Norwegen ist es nochmal anders, weil es viel, viel gebirgiger ist. Aber sie hat sich offensichtlich sehr damit beschäftigt, welche Bäume dafür gut in Frage kommen. Und diese 1000 Setzlinge werden ja sehr umkümmert.
Sie sind Herausgeberin der sehr schönen Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz. Und auch bei diesem Projekt geht es ja um unser Verhältnis zur Natur. Was bedeutet Ihnen dieses Projekt von Katie Patterson vor allem?
Ich fühle mich damit so verbunden, ehrlich gesagt, auf ganz vielen Weisen natürlich, dass es uns vorführt, wie sehr wir letztendlich doch auf Materie angewiesen sind. Also wir reden immer so viel von Digitalisierung und seit ich Bücher mache, wird immer gesagt, das Ende der Bücher stünde unmittelbar bevor. Und das ist toll, dass dieses Projekt deutlich macht, dass auch die Bücher irgendwo herkommen. Sie fallen nicht vom Himmel. Es gibt Ressourcen, die dafür verbraucht werden. Also es ist ein ehrliches Projekt und gleichzeitig setzt es verschiedene Zeitmaßstäbe in Beziehung, weil nun mal Bäume ein anderes Alter haben. Ich meine, Fichten können unfassbar alt werden. Der älteste Baum der Welt ist 9.500 Jahre alt, eine Fichte eben. Völlig verrückt. Und gleichzeitig werden sie natürlich in der Forstwirtschaft nach 100 Jahren gefällt, um unter anderem zum Beispiel Papier daraus zu machen. Gleichzeitig ist das Tolle, dass Bäume selbst Zeit aufzeichnen. Ich meine, die Jahresringe geben Auskunft über die klimatischen Verhältnisse eines Jahres, Wachstums- und Ruheperiode. Und das ist ein wahnsinnig zwingendes Bild, was klar macht, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, von der Gegenwart zu erzählen. Also Bäume sind Archive ihrer selbst oder Archive der Vergangenheit genauso.
Sie sind seit heute Teil der Future Library in Gesellschaft mit Autorinnen wie Margaret Atwood oder einem Autor wie Karl-Ove Knausgard und auch Ocean Vuong, der mit Ihnen sein Skript heute übergeben hat. Die Manuskripte werden in einem speziellen Raum in der Deichmann-Bibliothek in Oslo aufbewahrt. Wie würden Sie diesen Raum beschreiben? Sie waren ja drin heute.
Ja, es fühlt sich tatsächlich ein wenig an wie das Innere eines Tieres. Ocean Vuong hat in seinem Gespräch auf die Arche Noah verwiesen. Und das ist eigentlich ein schöner Begriff. Ein wenig kann man aber auch die andere biblische Geschichte, die etwas mit Archiv zu tun hat, nämlich Jonas Walfisch. Also man fühlt sich auch etwas verschluckt. Und das ist auf jeden Fall ein geweihter Raum. Also das erkennt man schon daran, dass man die Schuhe ausziehen muss. Und er ist sehr gemütlich, muss man zugeben. Es liegt an dem vielen Holz und sehr klein. Und gleichzeitig öffnet er natürlich einen großen, großen Imaginations- und Assoziationsraum.
Sie haben vor einigen Jahren ein schönes Buch über das Verschwinden geschrieben, das Verzeichnis einiger Verluste. Bei diesem Projekt geht es ums Bewahren, ums in die Zukunft hinüberretten. Wie ist das für Sie, dass Menschen erst in rund 100 Jahren das lesen können, was Sie jetzt geschrieben haben?
Ich glaube, diese Texte, die sind gar nicht so wichtig. Wir reden ganz viel davon. Wir reden ganz viel davon, wie geheimnisvoll das ist. Aber das Geheimnis, das Tabu, was praktisch verhängt worden ist über diese Texte, das erlaubt uns ja ganz viele Geschichten zu erzählen. Das heißt, das Abwesende kann oftmals aufregender, anregender, attraktiver auch sein als das, was wir bekommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig in einer Welt, wo wir alles sofort haben können, dass es Dinge gibt, die uns verborgen bleiben. Und insofern ist das ein großes Versprechen. Und es gibt einen Faktor X dieses Projektes, der seine zwingende Schönheit ausmacht.
Sie selbst sind die Einzige, die diesen Text kennt. Es wird nichts darüber verraten, aber den Titel, den können wir jetzt auch nochmal hier verraten. Sagen Sie den nochmal bitte.
Ja, der Titel lautet Fusseln und Splitter, eine Chronik.
Auf Deutsch?
Ja, natürlich, ich habe auf Deutsch geschrieben, na klar. Und heute bei der Zeremonie habe ich ihn dann auf Englisch übersetzt, wo er auch ganz gut klingt, Fluff and Splinters, a Chronicle.
Also es gab keine Auflagen jetzt zur Sprache oder so. Gab es überhaupt irgendwelche Auflagen zu dem Text?
Ja, dass er textbasiert sein muss. Dass es wirklich nicht darum geht, jetzt Bilder oder eine Art von Design mit zu integrieren, sondern textbasiert. Und natürlich war klar, dass ich den auf Deutsch schreibe. Ich kann gar nicht in einer anderen Sprache schreiben. Und zum Beispiel der isländische Autor Sjörn, der sagte, naja, Isländisch ist eine sterbende Sprache. Es ist für ihn auch eine Möglichkeit, einen Teil dieser Sprache dem Archiv zu übergeben.
Sie sind ja auch Buchgestalterin und jetzt konnten Sie aber nur ein Skript auf weißem Papier abgeben. War das ein bisschen schmerzhaft für Sie?
Beides. Es ist ja immer so, dass auch die Limitationen, die wir haben, die Begrenzung eines Projektes, einem ja auch immer eine gewisse Freiheit wiedergeben. Das heißt, darüber brauchte ich gar nicht nachzudenken. Dieses Manuskript ist sogar in Times New Roman gesetzt, was ich sonst mir natürlich nie erlauben würde. Aber das macht damit klar, das ist einfach nur ein Manuskript. Die Aufgabe war eben nicht, ein Buch zu gestalten, sondern ein Manuskript zu machen.
Man vertraut ja offenbar darauf, dass es auch in 100 Jahren noch Menschen geben wird, die lesen und dass es überhaupt noch Bücher und Bäume geben wird. Sind Sie da auch optimistisch?
Ich meine, wir haben keine Ahnung. Wir brauchen nur 91 Jahre zurückzudenken, um das kalte Gruseln zu bekommen, was Geschichte anstellen kann. Kann auch sein, dass dieses Projekt gekapert wird, dass es missbraucht wird. Es kann sein, dass Gegenprojekte gestartet werden. Niemand weiß das. Also es ist etwas, was lebendig ist. Es ist eine erfundene Tradition, die aber jetzt lebendig ist und damit auch ein offenes System. Das heißt, womöglich ist es auch so, dass es eine Zukunft geben wird, die wirklich Besseres zu tun hat, als ein vor 100 Jahren gegründetes Projekt zu erfüllen. Also es ist vielleicht dann auch ein Projekt, was sehr nostalgisch sein wird. Das wissen wir nicht. Es gibt in der Geschichte, hat es immer wieder Zeiten gegeben, die sehr geschichtsorientiert waren. Und dann gab es aber auch immer Zeiten, die sehr zukunftsorientiert waren. Und dieses Projekt ist eben beides. Und es kann sehr gut sein, dass es eine Zukunft ist, die einfach nur Tabula Rasa macht und sagt, ach ja, da gibt es ja noch die Manuskripte, mal gucken, was wir da mitmachen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir darüber nachdenken und uns klar wird, in 100 Jahren oder in diesem Fall 91 Jahren wird die Welt ganz anders sein.
Herzlichen Dank, Judith Schalansky. Ihr noch geheimes Manuskript wird neben 100 anderen bis zum Jahr 2114 in einem speziellen Raum der Deichmann-Bibliothek in Oslo aufbewahrt und ist Teil der Future Library von Katie Patterson.
Just treat yourself to a cinnamon pancake. Very soon you'll forget your heartache. When you have breakfast on the morning train, it'll be quite quiet when you first get on. But as that tram keeps moving along, it'll fill with people starting on their day. They'll be laughing and joking as they eat. They'll be passing plates along the seats. Your night of heartbreak will soon seem far away. And even though you're a stranger, they'll make you feel right at home. They'll be offering to refill your coffee. They won't have you sitting there alone.
Ariel Magnus wurde 1975 in Buenos Aires geboren, in eine Familie deutsch-argentinischer Juden. Wie und wo verortet man sich selbst, wenn man derart viele unterschiedliche Wurzeln hat? Am besten wohl im Schreiben. Ariel Magnus hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter auch einige, die sich mit seiner eigenen Familiengeschichte befassen. Jetzt erscheint das erste Buch, das Magnus, der in Deutschland Philosophie und Romanistik studierte, auf Deutsch geschrieben hat. Tür an Tür, Nazis und Juden im argentinischen Exil. Es erzählt, durchaus auch mit Ironie, von der Ungeheuerlichkeit und Absurdität, die viele nach Argentinien geflohene Juden erleben mussten, nämlich an ihrem Zufluchtsort wieder Nazis zu begegnen.
Ariel Magnus lebt zurzeit in Berlin. Dort hat ihn Peter B. Schumann getroffen.
Ariel Magnus lebt seit 2 Jahren mit seiner Frau in einer kleinen Wohnung im Kreuzberger Kiez. Dort habe ich ihn aufgesucht, um auch sein Umfeld kennenzulernen.
Ich hasse, wenn Reporters beschreiben. Ich würde dich nie einladen, wenn ich wüsste, dass du ein Reporter bist, der das beschreiben wird. Ich lade dich ein, weil du aus dem Radio kommst. Und Radio machen das normalerweise nicht. Hättest du eine Kamera, dann kommst du nicht rein. Ich bin selbst Journalist, also ich weiß, dass man Journalisten fernhalten muss.
Als mich dennoch die geringe Anzahl von Büchern in seinem Arbeitszimmer irritiert, erklärte er einen für sein Leben typischen Aspekt.
Meine Bücher sind immer noch in Argentinien, so die 7000 Bücher, die wir haben. Meine Bibliothek ist dort und meine Bibliothek ist mein Zuhause irgendwie. Also irgendwie ist das nicht mein Zuhause. Also in diesem Sinne beschreibt das, wo ich wohne.
Doch als was fühlt sich dieser Kreuzberger Neubürger eigentlich? Wo liegen für ihn die familiären Wurzeln?
Das war eine deutsch-jüdische Familie, das nennen wir in Argentinien und auch anderswo nennt man das Jecken. Das ist ein schönes Wort, weil da mischen sich beide Eigenschaften und man weiß nicht, welche vorher kommt, ob die deutsche oder das jüdische. Und das habe ich immer wieder so erlebt. In manchen Dingen bin ich eher deutsch als jüdisch und in manchen anderen eher jüdisch als deutsch. Wenn ich wirklich sagen sollte, was den Vorrang hat, ist das deutsche Element, klarerweise.
Bisher hat sich Ariel Magnus als Romanautor seiner Familiengeschichte genähert. Dem Schicksal seiner Großmutter, einer Auschwitz-Überlebenden, in 2 lange Unterhosen der Marke Hering und seines Großvaters in Die Schachspieler von Buenos Aires. Für das zweite Leben des Adolf Eichmann musste er sogar bewusst die fiktionale Form wählen, weil er so tiefer in den psychologischen Charakter dieser widerwärtigen Figur des Narzissmus einzutauchen vermochte. Für sein neues Werk Tür an Tür, Nazis und Juden im argentinischen Exil, erstmals auf Deutsch geschrieben, hat er sich für die Form des Sachbuchs entschieden, denn darin geht es um das besondere Verhältnis von Nazis und Juden. Die Juden mussten vor den Nazis fliehen und die Nazis haben sich später vor ihren Strafverfolgern besonders in Argentinien in Sicherheit gebracht und oft haben sie Tür an Tür gelebt.
Es kamen auch die Nazis und nicht ein paar Nazis, ganz große Nazis, ganz viele, ganz krude Nazis auch. Ich hatte eine Ahnung davon, aber erst mit diesem Buch habe ich doch gemerkt, dass es unglaublich ist. Also es ist, nachdem die Nazis aus Brasilien rausgehen mussten, gingen sie nach Buenos Aires. Interessant dabei ist, dass die Nazis waren ganz stark vor dem Krieg, während des Krieges, sehr stark nach dem Krieg.
Buenos Aires war das Zentrum der Nationalsozialisten. Sie hatten bereits in den 1930er Jahren Fuß gefasst und versuchten, sich hier ihre Machtbasis in Lateinamerika zu sichern, was allerdings nicht gelang. Nach dem Krieg fanden sie im argentinischen Präsidenten Perón einen Unterstützer. Doch war der Begründer der vielgestaltigen peronistischen Bewegung, der stets das Image eines Faschisten gehabt hat, auch ein Nazi?
Um zu wissen, ob jemand ein Nazi ist, muss man sich zuerst fragen, ist er ein Antisemit? Also sonst ist er ein Faschist, wie es so viele gibt. Es gibt sogar Bücher, wo beschrieben wird, all das, was Perón für und mit den Juden gemacht hat, was kein Nazi gemacht hätte. Also in diesem Sinne kann man nicht sagen, er ist ein Nazi. Er war klüger als die Nazis. Also er konnte mit Nazis behandeln, mit Juden, es war ihm egal.
Unter Antisemitismus litten die deutschen Juden am wenigsten durch die argentinische Bevölkerung. Selbst beim Zusammenleben mit Nationalsozialisten in einem Haus ging man sich eher aus dem Weg. Am schlimmsten war die offene Feindschaft dort, wo doch eigentlich die gemeinsame deutsche Kultur gepflegt werden sollte, im deutschen Club. Der Zutritt war den Juden sogar nach dem Untergang des sogenannten Dritten Reiches noch lange verwehrt, wie Ariel Magnus ausführlich belegt. Sein kritischer Blick richtet sich jedoch vor allem nach innen, auf die jüdische Gemeinschaft, in der er aufgewachsen ist. Denn er will außer ihrer Vielfalt auch ihre Widersprüche und ihre innere Zerrissenheit zeigen.
Diese Spaltung wird von den Deutschen gefördert. Es sind die deutschen Juden und der Rest. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sind die Deutschen immer noch Deutsche, die Jeckes. Ich habe von Jeckes gehört, sie würden lieber mit Nazis zusammen sein als mit Ostjuden. Von meinem eigenen Großvater mutterlicherseits gehört, dass er mit Hitler ziemlich einverstanden war. Nur die Sache mit den Juden war er natürlich nicht einverstanden.
Ein sehr differenziertes Bild von der jüdischen Community entwirft dieser argentinische Schriftsteller mit den deutsch-jüdischen Wurzeln. Der Titel Tür an Tür mag etwas irreführend sein, denn es geht ihm weniger um das unmittelbare Zusammenleben als um die großen Zusammenhänge, auf deren Absurdität er mit der ihm eigenen Ironie immer wieder verweist. Auf dem engen Raum von 170 Seiten gelingt es Ariel Magnus jedenfalls, tiefe Einblicke in das Verhältnis von Nazis und Juden im argentinischen Exil zu vermitteln.
Peter B. Schumann hat Ariel Magnus in Berlin getroffen. Sein Buch Tür an Tür, Nazis und Juden im argentinischen Exil ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.
Mieux vaut ne penser rien qu'une pas penser du tout. Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient.
SWR 2, Sie hören das Lesenswert-Magazin mit Musik von Stacey Kent. A-E-I-O-U. Wer hätte gedacht, dass fünf kleine Laute so viel bewirken können? Was die Erfindung des Vokalalphabets für die Sprache bedeutet, ist ziemlich unermesslich. Erst mit den Vokalen gelang eine enorme Ausweitung des Ausdrückbaren. Wenige Zeichen, aber eine maximale Kombinationsvielfalt. Wie kam das Vokalalphabet eigentlich in die Welt? Darüber gibt es viele Spekulationen. Waren es die Phönizier oder Homer? Der so ungefähr an allen Weltphänomenen interessierte Freiburger Schriftsteller Klaus Teweleit hat da seine eigene These. Die legt er jetzt in seinem neuen Buch dar. A-E-I-O-U, die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues. SWR-Literaturchef Frank Hertwig mit einer sehr persönlichen Lektüre.
Kritik ist bekanntlich die Verwandlung von subjektivem Empfinden in Argumente. Aber manchmal steckt im kritischen Umgang mit einem neuen Text so viel Biografie, so viel Geschichte, dass sich die persönliche Betroffenheit gar nicht abstreifen lässt und man gar nicht umhin kommt, ich zu sagen. So bei Klaus Teweleits neuem Buch »Die Geburt des Vokalalphabets auf See«. Anfang der 1980er Jahre fand ich im Wühlkasten meiner Stammbuchhandlung ein etwas zerlesenes Buch mit vielen Bildern. »Männerfantasien, Band 2«. Erstes Kapitel, die Masse und ihre Gegenbildungen. Den Autorennamen kannte ich nicht, aber ich entschied, wenn Elias Canetti, Literaturnobelpreisträger von 1981, drin vorkommt, der mit Masse und Macht das bis heute unerreichte Werk zum Thema geschrieben hatte, dann kaufe ich's. Ich fand seinen Namen schnell und so begann die Geschichte einer leidenschaftlichen Lesebeziehung. Und wenn man nun die ersten Seiten des neuen Essays im italienischen Mantua aufschlägt, dem Ort, von dem ich zuerst in Teweleits Großprojekt Buch der Könige erfahren habe, weil dort Claudio Monteverdi die erste Oper der Weltgeschichte im Auftrag des Herzogs Gonzaga komponiert hatte, Orpheus und Eurydike, dann, ja, dann zeigt sich einmal mehr, dass nichts ohne Geschichte gesagt und geschrieben werden kann. Genau daraus hat Klaus Teweleit, der seit vielen Jahren in Freiburg lebt, seinen besonderen Schreibstil entwickelt. Er hat immer Ich gesagt, schon in seiner berühmten Dissertation, die als Männerfantasien veröffentlicht wurde, was mit Sicherheit eine konventionelle universitäre Laufbahn verhindert hat. So hat er also eine Ein-Mann-Universität über die Jahrzehnte aufgebaut mit Schutzheiligen wie Jean-Luc Godard, Bob Dylan, Jimi Hendrix, dem Jazz, dem Blues, der auch im neuen Buch seinen Platz findet. Teweleit hat sich nie als Cheftheoretiker verstanden, eigentlich auch nicht als Essayist. Er ist eine Art Geschichtenerzähler. Wenn gilt, was Jean-Paul einmal über Romane geschrieben hat, sie seien Briefe an Leser, dann schreibt Klaus Teweleit Romane, also Briefe. Sie sind Mischformen, Genrebastarde, anarchistische Allesfresser. Nichts, was in ihnen nicht passieren könnte. Seine großen, vielbändigen Vorhaben wie das Buch der Könige, eine wilde Enzyklopädie des Verhältnisses von Macht und meist männlicher Kunst, das sind Gesprächs- und Denkangebote. Seine kleineren Texte eher Antworten auf Zeitlagen, auf Fundstücke, keine Nebenschauplätze, keine Gelegenheitsarbeiten, sondern eher Nebenstränge einer weit ausgreifenden Textproduktion. So auch das neue Buch. Man wird nicht fehlgehen, wenn man unterstellt, dass Teweleits Buch eine persönliche Auseinandersetzung mit dem früheren Freund Friedrich Kittler ist, 2011 verstorben, mit dessen leidenschaftlicher und sicher auch rechthaberischer Griechenbegeisterung, mit dessen irritierender, blinder Treue für Martin Heideggers Person und Philosophie, mit dessen Thesen zur Entstehung des griechischen Vokalalphabets. Was ist damit gemeint? Das griechische Vokalalphabet verändert die Leistungsfähigkeit von Schrift komplett. Jeder Laut bekommt sein Zeichen, sodass mit einer überschaubaren Zahl davon mündliches Sprechen aufgeschrieben werden kann. Man muss es nicht einmal verstehen, sondern nur in Einzellaute zerlegen. Bis dahin, so ungefähr 800 vor unserer Zeit, gab es so etwas noch nicht. Es existierten Bilderschriften, Begriffsschriften, Silbenschriften, auch Konsonantenschriften. Aber die Vokale waren noch nicht definiert. Das gelang erst den Griechen. Gleichzeitig wurden auch die Zahlen und musikalische Noten mit diesen Buchstaben notiert, sodass man ähnlich wie mit den Ziffern 1 und 0 heute im Computerzeitalter mit einer nicht allzu großen Zahl von Zeichen die Welt abbilden konnte. Eine medientechnische Revolution. Friedrich Kittler ging es dabei um die Reinheit der griechischen Initiative. Er glaubte, und es ist, darauf verweist Klaus Teweleit immer wieder, letztlich eine Glaubensfrage, dass die Griechen ihr Vokalalphabet erfunden haben, um die Eben Homers aufzuzeichnen. Also nicht, um irgendwelche Inventarlisten zu führen, Lagerinhalte zu katalogisieren, Verwaltung eben. Nein, es ging um Dichtung, Poesie, das Schöne. Und das ist natürlich ein wunderbarer und verführerischer Gedanke. Man kann die vielen Verästelungen der Argumente und Gegenargumente nicht nachzeichnen. Aber dahinter steckt, so Teweleit, auch etwas sehr Grundsätzliches. Wie viele deutsche griechensehnsüchtige Gelehrte wünschte Friedrich Kittler sich ein Griechentum, das alles gleich ursprünglich aus sich selbst hervorbrachte. Die unerreichten homerischen Epen, die Ilias, die Odyssee, ihr Versmaß, den Hexameter, das Aufschreibesystem, Vokalalphabet. Mehr Genie geht nun wirklich nicht. Klaus Teweleit widerspricht dem mit guten Argumenten. Er betont nicht nur die orientalischen Einflüsse auf die frühen Griechen, er glaubt eher an Übernahmen statt an Erfindungen, an Vorformen, Mischungen, nicht an reine Ursprünge. Er entfaltet eine ganz andere Geschichte, eine des Seebären Klaus Teweleit, er ist in Schleswig-Holstein groß geworden, gegen die vielen Landratten wie den Oberschwaben Martin Heidegger, den Sachsen Friedrich Kittler, der am Rande des Schwarzwalds zur Schule ging, und das Gros der deutschen Griechenenthusiasten. Seine Erzählung? Das Vokalalphabet ist auf dem Meer entstanden. Die Griechen um 1000 vor unserer Zeit waren, ein Volk wäre fast zu viel gesagt, eine Gemeinschaft auf Schiffen, sie hatten kein politisches Zentrum, keine Zentrale, keine Priesterkaste, die wie bei der Konsonantenschrift, die ohne Schriftzeichen für Vokale auskommt, darüber entscheiden konnte, welche Vokale zu setzen und wie darum ein Text zu verstehen war. Kommuniziert wurde auf Distanz, es wurde gerufen, geschrien, gegen das Meer, gegen den Wind, mit dem Meer, mit dem Wind. Und nur Vokale lassen sich über einen größeren Abstand hören, Konsonanten nicht. Darum mussten die fixiert werden. Luv darf man bis heute nicht mit Le verwechseln. Eine schöne Geschichte, zweifellos. Und von Klaus Teweleit wunderbar erzählt. Ich glaube gerne daran, vor allem, weil es eine Erzählung von Freiheit ist.
SWR-Literaturchef Frank Hertwig über das neue Buch von Klaus Teweleit. Hier nochmal der Titel in voller Pracht. A-E-I-O-U. Die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz.
Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous tenez, que voulez-vous? Moi, je veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse bin ich bei einer Lesung auf einen jungen Lyriker aufmerksam geworden, den ich in mehrfacher Hinsicht so bemerkenswert finde, dass ich ihn hier kurz vorstellen möchte. Jakob Leiner wurde 1992 geboren und lebt als Arzt in Freiburg. Nicht nur zu Lyrik hat er eine große Affinität, sondern auch zur Musik. Er war Jungstudent an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und Mitglied unter anderem im Bundesjugendorchester. Er spielt Horn und Klavier. Und diese Musikalität merkt man seinen Texten an. Gewetter, so heißt Leiners Gedichtband mit fabelhafter Naturlyrik, der im Quintus Verlag erschienen ist. Leiner fängt die Natur ein, wo er ihr über den Weg läuft. Und das ist eigentlich überall. Mit Daten und Orten quer durch Deutschland und Europa sind seine Gedichte überschrieben. Jakob Leiner reist und beobachtet in seinem ganz eigenen Tempo und er entdeckt dabei Kurioses und Erhabenes und überraschende Beziehungen zwischen den Dingen und den Menschen. Leiner findet seinen ganz besonderen Sound. Er klingt so frisch und wach und zeitgenossenhaft und ist sich doch der großen lyrischen Traditionen bewusst, in denen er sich bewegt. Vor allem der romantischen. Ein Naturgedicht, das kann sich bei Jakob Leiner auch in der Kölner Innenstadt ereignen. Es liest Johannes Wördemann.
27.02. Köln, Innenstadt, 17.30 Uhr. Scheiße, jetzt hat es uns überrascht, das garstige Wetter, weil wir nicht optimal vorbereitet waren. Weder kleidertechnisch noch psychologisch, sonst hätte es uns ja gar nicht überraschen können, das garstige Wetter. Mit 70% Regenwahrscheinlichkeit, dass ich nicht lache. Fühlt sich doch sehr wie 100 an. Ich weiß, so funktioniert das nicht, aber diese Nadelstiche im Gesicht, die machen mich ganz wuschig. Dazu ein Wind, der seinesgleichen sucht. Fühlst du auch, die zerrende Kälte überspringt Schichten, trifft direkt ins Mark und alle Knochen frieren. War gestern, man wird erschüttert. Also von der Kälte folgst du mir? Komm, stellen wir uns dort, in den Hauseingang und schauen zu, wie Welt untergeht. Das wäre die ramontische Variante, die hier aber viel am Platz ist. Lass uns lieber alle gelben Autos zählen, die wir sehen, und für jedes einen Kuss.
Ein Gedicht des jungen Freiburger Arztes und Lyrikers Jakob Leiner, gelesen von Johannes Wördemann. Der ganze sehr empfehlenswerte Gedichtband von Jakob Leiner heißt Gewetter und ist im Quintus Verlag erschienen.
I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Thank you. hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
Gerade kam eine Studie heraus, deren Ergebnisse man wohl als dramatisch bezeichnen muss. Ein Viertel der Viertklässler in Deutschland verfehlt den Mindeststandard beim Lesen. In den letzten Jahren ist die Lesekompetenz deutscher Schülerinnen und Schüler deutlich gesunken. Vielleicht kommt jetzt leise Hoffnung ausgerechnet von der Videoschnipselplattform TikTok, die vor allem von Jugendlichen genutzt wird. Dort ist überraschenderweise alles, was mit Büchern zu tun hat, unter dem Hashtag BookTok ziemlich erfolgreich. So erfolgreich, dass das Baden-Badener Marktforschungsunternehmen Media Control jetzt zusammen mit TikTok monatlich eine Bestsellerliste veröffentlicht. Insa Köller und Bodo Bojazin sind dem Phänomen BookTok mal nachgegangen und haben sich die neue Liste näher angesehen.
1,5 Milliarden Menschen weltweit nutzen inzwischen TikTok und das durchschnittlich 1,5 Stunden täglich. Die chinesische Kurzvideoplattform eroberte die Welt im Sturm. Hauptsächlich findet man dort Tanzchoreografien und witzige Videos. Zielgruppe sind die 16- bis 24-Jährigen und gerade die gelten als besonders lesescheu. Doch was, wenn ausgerechnet TikTok der erste Schritt zum Lesen ist? Mehr als 820 Millionen Mal wurde der Hashtag BookTok Germany aufgerufen. Unter diesem Schlagwort ist die Literatur ziemlich lebendig. Es werden Romanszenen nachgespielt, farblich sortierte Buchregale abgefilmt und es gibt Kurzkritiken und klare Kaufempfehlungen. Diese ganz neue Form der Kommunikation über Bücher mischt den herkömmlichen Buchmarkt ordentlich auf. Immer mehr Verlage und Buchhändler sind inzwischen auf TikTok präsent und seit neuestem gibt es auch eine BookTok-Bestsellerliste. Erstellt wurde sie von Media Control, dem Marktforschungsunternehmen, das vielen durch die Spiegel-Bestsellerliste bekannt ist. Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control, erklärt, was genau es mit der Liste auf sich hat.
Ja, also wir haben als Media Control einfach gesehen, dass in den letzten, ja eigentlich ein, zwei Jahren sukzessive ein Anstieg an Verkäufen war. Und dann haben wir mal geschaut, woran das liegt. Und dann haben wir einfach gesehen, weil wir in unserem Media Control Handelspanel, das sind 9000 Verkaufsstätten, die täglich ihre Verkäufe melden. Na, da ist Amazon dabei, genauso wie Thalia, also Sortimentsbuchhandel, Filialisten und der ganze E-Commerce, Bahnhofsbuchhandlung. Da haben wir einfach gesehen, dass mit dem Schlagwort BookTok, TikTok, TikTok Germany eben rasante Verkäufe angestiegen sind. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde, wo ich mir dann überlegt habe, dem sollte man, müsste man Rechnung tragen. Und dann habe ich jetzt in den letzten halben Jahr eigentlich getestet mit meinem Team und mit TikTok natürlich zusammen, dass wir da eine schöne erste offizielle BookTok Bestsellerliste ermittelt bekommen.
Nach Krisenjahren mit Pandemie und hohen Energiekosten erlebt der Buchhandel nun einen lang ersehnten Aufschwung. Hashtag BookTok scheint ein Lichtblick zu sein. Ob das so stimmt, haben wir in der Filiale einer großen Buchhandelskette nachgefragt.
Also ich glaube schon, dass diese neuen Plattformen immer wichtig sein werden und dass man da auch als Unternehmen mit dabei sein muss, Instagram und sonst, weil man da die Zielgruppe erreicht und die sich ja dann untereinander wieder vernetzen und dadurch auch breit ein Thema ausstrahlen kann. Wir haben ja, glaube ich, sogar auch immer diese BookTok-Plakate und haben da auch schon Tische gehabt, wo die Bestseller ausgestellt waren, ja.
Gute Zeiten also für die großen Buchhandelsketten. Aber wie wirkt sich der Bücherboom auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen auf die kleinen, unabhängigen Buchhandlungen aus? Josua Strass ist Buchhändler in Baden-Baden und selbst auf Instagram aktiv.
Natürlich ist die Zielgruppe für Young Adult oft noch bei den 16-Jährigen aufwärts und die tun sich auch manchmal ein bisschen schwer damit, diesen Schritt von ihrer Kinder-Jugendbuchhandlung in eine unabhängige Buchhandlung zu machen. Die nehmen oft Umwege über einen Filialisten oder übers Netz. Wir hätten die wahnsinnig gerne, aber die kommen noch nicht so bei uns an. Vielleicht ändert es da auch was. Also toll wär's. Und grundsätzlich, dass das Medium Buch eine Wahrnehmung erfährt und dass die Gesellschaft auch wieder erkennt, dass ein Buch zu lesen eigentlich eines der individuellsten Erlebnisse ist, die man haben kann. Und das ist eine Gesellschaft, die nach Individualität hechelt und andererseits immer weniger individuelle Erlebnisse hat.
Und wie kommen die Leserinnen und Leser über TikTok nun zu ihrem individuellen Erlebnis? Tabea Joana ist eine erfolgreiche BookTokerin mit rund 200.000 Followern. Für die jüngeren Generationen ist sie das, was für die Älteren die Kritikerinnen und Kritiker in den klassischen Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen sind. Natürlich gibt es von ihr keine elaborierten Abhandlungen über Stil und Form der von ihr bevorzugten Bücher. Sie erklärt kurz und knapp, ob sie ein Buch gepackt hat oder nicht.
Und ich weiß, für die meisten von euch ist Brittany C. Sherry kein Geheimtipp, aber dieses Buch war echt gut. War mein erstes Buch von ihr und hat mir direkt gezeigt, warum sie alle mögen. Aber seid gewarnt, das ist eher trauriger, würde ich sagen. Aber trotzdem gut. Habt ihr noch Buchempfehlungen zu dem Trope?
Tabea Joana steht in ständigem direkten Austausch mit ihren Followern und beantwortet deren Fragen zu ihren Buchempfehlungen. Der Vernetzungsgedanke ist auf TikTok sehr wichtig, dass man Leseerfahrungen austauschen und sich Tipps geben kann. Inzwischen gibt es auch digitale Lesezirkel auf TikTok, in denen man sich trifft, um gemeinsam ein Buch zu lesen. Tabea Joana hat ihr Erfolg auf TikTok eher überrascht und auch, dass BookTok so ein großes Phänomen werden konnte.
Es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich das so realisiert habe. Tatsächlich erst dadurch, dass ich dann irgendwie in meinen Kommentaren mal sowas gelesen habe wie Tabea, durch dich habe ich wieder angefangen zu lesen oder durch dich hat meine Tochter angefangen zu lesen. Das freut mich dann mega, aber es war mir vorher nicht so bewusst. Also ich dachte vorher einfach, ja, ich zeige den Menschen mal, was ich diesen Monat gelesen habe. Vielleicht interessiert sie, vielleicht auch nicht.
Ganz offenbar interessiert es die jungen Leserinnen und Leser sehr, was Tabea Joana so liest. Und weil Bücher so ein großes Thema auf TikTok sind, gibt es seit neuestem eben auch eine Bestsellerliste. Top-Titel sind der Roman Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig, ein moderner Erbauungsroman, der offenbar sehr vielen Leserinnen und Lesern Lebensmut gibt. Und Minimale Veränderung, maximale Wirkung, die 1%-Methode von dem Coach James Clear, der erklärt, wie man durch kleine Veränderungen seiner Gewohnheiten viel verändern kann. Die US-amerikanische Autorin Colleen Hoover ist mit gleich 4 Titeln auf der Liste vertreten und besetzt Platz 3 mit ihrer gefühlsgeladenen Beziehungsgeschichte Nur noch ein einziges Mal. Außerdem gibt es reichlich Fantasy, zum Beispiel von Laura Kneidel und Mara Wolf. BookTok ist ganz klar jung und weiblich dominiert, sowohl bei denen, die als BookToker Bücher empfehlen, als auch bei den Lesern. 70% beträgt der Marktanteil weiblicher Leser der BookTok-Bestseller. Mit den Pflichtlektüren in der Schule tun sich viele junge Leserinnen und Leser schwer. Über BookTok bekommen sie einen anderen, neuen Zugang zu Büchern und vor allem dank BookTokerinnen wie Tabea Joana.
Deutschunterricht, so Lektüren, kennen wir alle, war nicht meins. Das war wirklich eine Qual. Das war es gar nicht. Aber ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich so ein Stückchen dazu beitragen konnte, dass die Jugend wieder mehr liest, auf jeden Fall.
Das sagt die erfolgreiche BookTokerin Tabea Joana. Über die neue TikTok-Bestenliste berichteten Insa Köller und Bodo Boyazin.
In Old Savannah. I said, Savannah, the weather there is nice and warm. The climate's of a southern brand. But here's what I don't understand. They got a gal there, a pretty gal there, who's colder than an storm, got a heart just like a stone. Even icemen leave her alone. They call her hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, the meanest gal in town. Leather is tough, but Hannah's heart is tougher. She's a gal who loves to see men suffer, to tease 'em and thrill 'em, to torture and kill 'em. Is her delight, they say. I saw her at the seashore with a great big pan. There was Hannah pouring water on a drowning man. She's hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, G.A.
Vor 20 Jahren, 2003, hat der gebürtige Südafrikaner John Maxwell Coetzee den Literaturnobelpreis bekommen. Für Romane, die auf eine existenzielle Art ernst sind, die den Leser ganz schön desillusionieren und ihm hoffnungslos verlorene Protagonisten zeigen. Ein bisschen wie die Maus in Kafkas kleiner Fabel. Hinter sich die Katze und vor sich die Falle. Zuletzt sind von Coetzee die drei Teile seiner, den Leser ziemlich fordernden, Jesus-Trilogie erschienen und ein Band mit drei Erzählungen unter dem deutschen Titel Ein Haus in Spanien. Auch Coetzees neues Buch spielt großenteils in Spanien, in Barcelona und auf Mallorca, aber auch in Warschau. Und so heißt es auch Der Pole, eine Geschichte über Poesie und Musik, vor allem Chopin, und über eine unerfüllte Liebe. Julia Schröder hat sie gelesen.
Der Pole, das neue Buch von J.M. Coetzee, nennt sich Roman. Angemessener wäre vielleicht die Bezeichnung Etüde, weil es schmal ist und wie die einschlägigen Musikstücke seine Gegenstände mit hochverdichteter Leichtigkeit bearbeitet, weil es wie eine wissenschaftliche Studie intensiven Forschungseifer erkennen lässt. Und nicht zuletzt, weil der Komponist Chopin, der die Kunst der Klavieretüde zum Höhepunkt geführt hat, auf diesen 144 Seiten fast omnipräsent ist. Gegenwärtig ist er in Gestalt seines Landsmanns Witold, eines polnischen Pianisten um die 70. Der ehedem strahlende Stern des Chopin-Interpreten mit der wallenden weißen Haarmähne ist bereits im Sinken, als er vor einem Kreis wohlhabender Musikfreunde in Barcelona auftritt. Eingeladen hat ihn Beatrice, Mitte 40, eine freundliche, anmutige Dame der Gesellschaft. In den kurzen bis kürzesten, durchnummerierten Absätzen, aus denen das Buch besteht, führt der Erzähler die beiden ein. Nummer 1, der erste Satz des Buchs, lautet vollständig:
Zuerst bereitet die Frau ihm Schwierigkeiten und bald darauf auch der Mann.
Damit sind drei Dinge zum Ausdruck gebracht. Zunächst das Offensichtliche. Es geht um diese Frau und diesen Mann und um den Erzähler. Zweitens, er, der Erzähler, hat die beiden und ihre Geschichte erfunden, hat sie sich ausgedacht, hat sie gemacht. Wir Leser sollen nicht vergessen, dass wir es mit einem Stück geformter Sprache zu tun haben, mit Literatur. Und drittens, Literatur machen ist Arbeit, bereitet Schwierigkeiten. Auf das Lesen von Literatur trifft dies oft ebenfalls zu. Wer wüsste das besser als die Leserschaft von J.M. Coetzee? In seinen vorangegangenen Romanen, vorgeblich über die Kindheit, die Schulzeit und den Tod Jesu, konstruierte er kaltblütig ein aberwitziges Geflecht der Zitate und Anspielungen, ausgespannt zwischen den Evangelien, Schuld und Sühne und Don Quixote. In diesem neuen Buch sprengt Coetzee große Referenzen und Menschheitserzählungen nicht in die Luft, vielmehr hantiert er umsichtig mit ihnen, allen voran mit Dantes unsterblicher Liebe zu seiner Beatrice. In der kühlen Katalanin Beatrice nämlich erkennt der im Verlauf der Handlung sehr alternde Witold das Idol seiner absoluten Liebe, die nichts hofft, nichts erwartet und dennoch die Jahre, am Ende sogar den Tod überdauert.
»Werte Dame«, sagt der Pole, »Sie erinnern sich doch an Dante Alighieri, den Dichter? Seine Beatrice schenkte ihm nie ein Wort, und er liebte sie sein Leben lang.« Sie schüttelt den Kopf. »Wir sind Fremde, sie und ich«, sagt sie.
Nun ja, irgendwann lädt Beatrice ihn dann doch für ein paar Nächte in ihr Bett, aparterweise auf der mallorquinischen Familienfinca ihres Ehemanns. Weil sie seinem seltsam ritterlichen, zugleich kindlichen Begehren mit dem ihr eigenen Mitgefühl begegnet, so jedenfalls deutet sie es für sich. Danach verbannt sie Witold aus ihrem Leben. Er wiederum hinterlässt ihr, wie sie erst nach seinem Tod erfährt, in seiner tristen Warschauer Wohnung einen Stapel Gedichtmanuskripte. An diesen hat er nach Auskunft einer Nachbarin jahrelang gearbeitet. Nachdem Beatrice die Gedichte aus dem Polnischen hat übersetzen lassen, wird ihr klar, dass diese an Dantes Bildwelt orientierten Verse sie dauerhaft beschäftigen werden und vor allem einem dienten.
Um diesen Verlust im wahren Leben ertragbar zu machen, muss er all seine schwindenden Kräfte aufgeboten haben, um eine neue Beatrice zu beschwören, zu erschaffen, ins Leben zu rufen, eine verwandelte und doch solide Version ihrer selbst.
Dass diese Interpretation alles erklärt, was zwischen den beiden geschehen ist und nicht geschehen ist, darf man bezweifeln. In diesem Buch werden immer wieder entschiedene Ansichten zu Kunst und Leben geäußert, werden Fragen beantwortet wie die, was nach dem Tod kommt, was eigentlich Liebe ist und was gute Musikinterpretation und gute Gedichte ausmacht. Und immer wieder werden diese Ansichten und Antworten angezweifelt und relativiert. So heißt es in einem der kurzen Absätze:
Ist es ihm in den Sinn gekommen, dass sie sich im Jenseits möglicherweise nicht treffen würden, weil das Schicksal ihn für das Souterrain bestimmt hat, während sie oben im Paradies schwebt, ewig unerreichbar?
Und gleich im nächsten?
Oder umgekehrt?
Verglichen mit den zuweilen krassen Effekten seiner früheren Bücher sind es sanft ironische Töne, mit denen der heute 83-jährige J.M. Coetzee diese Alterserzählung von Liebe, Kunst und Tod würzt. Wir Leser, darauf weisen kommentierende Einsprengsel und kleine Vorausdeutungen hin, sehen lediglich Scherben eines Geschehens. Auch die Haltung des Erzählers lenkt vom ersten Satz an den Blick darauf, dass der Autor seinerseits nur mit den Scherben eines Allwissens arbeiten und kein vollständiges Abbild der Realität schaffen möchte.
Es ist ein angenehmer Herbsttag. Die Blätter färben sich und so weiter.
Coetzee zerlegt die Mythen himmlischer Liebe und ans Göttliche reichender Kunst, die ja weiterhin aus vergangenen Jahrhunderten in unser Heute hineinragen. Doch in der Art der japanischen Klebekunst Kintsugi baut er aus den Scherben etwas Neues, ganz Diesseitiges auf, dessen Facetten aus jedem Blickwinkel anders schimmern.
Das meint Julia Schröder über den neuen Roman von J.M. Coetzee. Der Pole, erschienen ist er bei Fischer. Und das war's vom Lesenswert-Magazin für diese Woche. Alle Titel der Sendung, die können Sie im Netz nochmal abrufen auf swr2.de, dort auf den Seiten der Literatur. Dort und auch in der SWR2-App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören oder als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der amerikanischen Jazzsängerin Stacey Kent und ihrem Album Breakfast on the Morning Train. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl!
Consider that.